Das ist jetzt ungefähr 9 bis 10 Jahre her, als ich eine erschreckende Nachricht im Radio hörte und dann auch später im Fernsehen sah. Ich war ungefähr 16 und ich hörte folgende Begebenheit. Ein Mann namens Arno Kuhn war mit seinem Auto unterwegs gewesen. Er fuhr eine Straße lang zusammen mit seiner Tochter. Und es war an einem ganz normalen Vormittag, als er auf einmal sah, wie ein Auto, das vor ihm fuhr, zwei Schulkinder, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren, von der Straße drängte. Er hätte sie fast überfahren, aber die Kinder sind nur runtergefallen und ja, lagen nun auf dem Boden. Aber der Fahrer ist einfach weitergefahren, hat Fahrerflucht begangen. Als Arno Kuhn das sah, ist er sofort angehalten bei den Kindern und hat seiner Tochter gesagt, auszusteigen, um sich um die Kinder zu kümmern, während Arno Kuhn dem Fahrerflüchtigen hinterherfuhr. Und so fuhr er ihm eine Zeit lang hinterher. Und er wollte ihn natürlich zur Rede stellen und ihn aus dem Verkehr ziehen, damit er nicht noch andere Menschen verletzen könnte. Aber auf einmal hielt der Fahrerflüchtige an. Und Arno Kuhn hielt ebenfalls an. Und der Fahrerflüchtige stieg aus seinem Auto aus und ging gerade auf Arno Kuhn zu. Und Arno dachte, okay, jetzt werde ich ihm das gleich sagen. Aber in dem Moment holt der Fahrerflüchtige eine Pistole raus und schießt ihm in den Kopf. Zweimal. Passanten, die das sahen, haben natürlich sofort den Krankenwagen angerufen, aber es war leider schon zu spät. Arno Kuhn starb infolge seiner Verletzung. Nachher kam raus, dass der Fahrerflüchtige betrunken war, alkoholisiert, dass das Auto geklaut war, wie auch die Waffe. Was mich aber sehr am meisten schockiert hat, ist, dass Arno Kuhn unser Gemeindeleiter war, aus unserer Gemeinde. Und als ich ihn sah und die Bilder, dachte ich, ich gucke nicht richtig, wie kann das sein? Und natürlich kam dann auch die Presse zu uns in den Gottesdienst, um dann seine Frau zu interviewen und die Kinder. Und das war wirklich eine schwere Zeit für alle, weil wir das nicht verstanden. Aber als ich so darüber nachdachte, ist mir bewusst geworden, und das wurde auch in den Medien immer gesagt, dass er hier Nächstenliebe praktiziert hat. Er hat für das Recht dieser Kinder einstehen wollen. Er hat versucht, Recht zu schaffen für Leidende. Und in dem ist er mir wirklich auch zum Vorbild geworden und auch seinen Kindern. Und heute möchte ich mit euch zusammen einen ähnlichen Bericht lesen. Und zwar finden wir den in Lukas 10. Lukas Kapitel 10. Und dann die Verse 25 bis 29. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 29. Ich lese. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Wir haben hier diesen Gesetzesgelehrten, der eine völlig falsche Frage stellt. Ich denke, wir sollten nicht fragen, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe, sondern was soll ich tun, um Jesus zu gefallen? Was soll ich tun, um Jesus zu gefallen und meine Dankbarkeit auszudrücken, was er für mich getan hat? Aber der Gesetzesgelehrte hier versucht, Jesus zu versuchen. Er möchte ihn nämlich bloßstellen, wie so oft in der Bibel. Und so befinden sie sich hier in einer Gruppe von Menschen und er hofft, dass Jesus jetzt vielleicht irgendwas sagen würde, was ihn selber in Verruf bringen könnte. Aber Jesus geht auf diese Diskussion nicht ein. Sondern wie so oft, wie reagiert Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Wie liest du, was sagst du denn dazu? Und was ist die Antwort des Gesetzesgelehrten? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, eigentlich wusste er ja die Antwort. Und in dem Moment war es dem Gesetzesgelehrten so unangenehm, weil er sich eigentlich jetzt selber bloßgestellt hatte. Er hatte eine Frage gestellt, die er selber beantworten konnte. Und damit er sich vor der Gruppe nicht blamiert fühlte, fügte er noch eine weitere Frage hinzu, nämlich, wer ist mein Nächster? Heutzutage, wenn man das fragen würde, ist die Antwort vielleicht ein bisschen einfacher als in den Zeiten Jesu. Diese Frage zu stellen in den Zeiten Jesu war wirklich fast ein Tabuthema, eine große Diskussion. Und ich stelle mir vor, wie ein Raunen vielleicht durch die Menge ging und die so dachten, oh, was wird er jetzt darauf antworten? Wer ist denn mein Nächster? Mal sehen, was er jetzt sagen wird. Man muss nämlich wissen, dass für die Juden waren die Heiden und Samariter ganz klar nicht ihr Nächster. Es war zum Beispiel gang und gäbe, dass ein Jude einem Samariter ins Gesicht spucken durfte. Ein solches Menschenbild hatten sie von Samaritern. Aber für die Juden war nicht ganz klar, wo sollten sie jetzt die Grenze ziehen bei ihrem eigenen Volk? Wie ist das mit den verschiedenen Klassen? Ist da mein Nächster nur derjenige, der gut zu mir ist? Ist da mein Nächster nur der Priester? Was auch immer. Sie wussten es in diesem Fall nicht. Aber sie wollten, und das war ihnen sehr wichtig, den Kontakt mit Unreinem verhindern. Weil sie dachten, wenn sie Kontakt mit unreinen Personen hätten, dann würden sie dadurch selber unrein werden und das könnte ihre Erlösung kosten. Nur damit man so ein bisschen das Weltbild versteht. Und was antwortet Jesus darauf? Er geht wieder keine Diskussion ein, sondern diesmal erzählte ein Gleichnis, das wir jetzt gemeinsam lesen wollen, und zwar die Verse 30 bis 32. Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ihr kennt sicherlich dieses Gleichnis, habt ihr sicherlich öfter gehört. Meine Frage ist, was meint ihr, ist das eine wahre Begebenheit oder ist das nur ein Gleichnis, das keiner wahren Begebenheit entspricht? Okay, wer meint, dass es eine wahre Geschichte ist? Wer meint, dass es nur ein Gleichnis ist? Okay, das ist sehr interessant, 50-50. Dann werdet ihr heute noch was Neues lernen. Also es ist tatsächlich passiert. Es ist eine wahre Geschichte. Und das Interessante ist, dass in dieser Audienz, in der Jesus dieses Gleichnis erzählt, in dieser Audienz war der Levit und der Priester. Die waren dabei. Und ich stelle mir vor, vielleicht sind sie rot angelaufen, als sie plötzlich hörten, wie er da über sie redet. Aber sie waren tatsächlich mit dabei in dieser Gruppe, die dieser Geschichte zuhörte von Jesus. Nun, interessant ist, dass diese Person, die dort überfallen wird, ging von Jerusalem nach Jericho und musste ein Stück Weg überqueren, der ein bisschen gefährlich war. Vielleicht wie in Hamburg die Reeperbahn. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier in Günzburg auch Orte gibt, wo man vielleicht nicht lieber alleine gehen sollte. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber bestimmt. Und an diesem Ort wurde dieser Mensch überfallen. Und dann kommt dieser Priester vorbei. Und was macht er? Er macht nicht das, was er machen sollte. Er geht einfach vorbei. Und auch der Levit. Er guckt ihn zwar neugierig an, aber er wünscht sich auch gleichzeitig, er wäre nicht hier lang gekommen, damit er ihn nicht gesehen hätte, und geht auch an ihm vorbei. Er sagte sich selber, ach, das geht mich nichts an. Das ist nicht meine Sache, ihm zu helfen. Und ging vorbei. Das Traurige ist, dass sowohl der Levit als auch der Priester waren im heiligen Dienst für Gott unterwegs. Sie waren Diener Gottes und trotzdem halfen sie nicht. Wir können das auch lesen in Hebräer 5, vielleicht könnt ihr mit mir zusammen dorthin. Hebräer Kapitel 5, 1 bis 3. Hebräer Kapitel 5, 1 bis 3. Und dort lesen wir: Denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt, in dem, was Gott betrifft, um sowohl Gaben darzubringen als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer für die Sünden darbringen. Also ein Hohepriester war auch eingesetzt, um den Menschen zu helfen. Das war auch seine spezielle Berufung und trotzdem gingen sie diesem nicht nach. Als der Priester wie auch der Levit diesen verletzten Mann sahen, konnten sie nicht sagen, ob es vielleicht ein Samariter war oder ein Heide. Sie hätten sich ja verunreinigen können, wenn sie ihm geholfen hätten. Das war ihr Gedankengut. Ich habe selber mal so eine ähnliche Erfahrung gehabt. Ich war in Hamburg unterwegs. Ich fuhr gerade nach Hause von einer Schulveranstaltung und es war schon ziemlich spät, vielleicht 10 Uhr abends. Und so fuhr ich alleine in der U-Bahn, weil meine Freunde mussten in eine andere Richtung. Und ich war da drinnen auf einem Viererplatz alleine. Und in einer Station kam plötzlich ein betrunkener Mann rein und fing an, mir irgendwelche vulgären Sachen zu sagen und kam immer näher. Und ich habe mich natürlich sehr bedrängt gefühlt und habe gesagt, ja, was soll das hier? Gehen Sie weg. Aber was mich am meisten irritiert hat, war, dass der Waggon voll mit Menschen war. Also hinten und vorne saßen Menschen, Männer, Frauen, und die haben mir nicht geholfen. Die haben einfach nur geguckt. Und ich werde diesen Moment nicht vergessen, wie schlecht ich mich gefühlt habe, dass da Männer waren, die mir hätten helfen können und die nichts gemacht haben. Ich habe dann gebetet und in der nächsten Station konnte ich dann aussteigen und ist zum Glück nichts passiert. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand geholfen hätte. Und so sollen wir auch mit anderen Menschen sein. Wenn wir sehen, dass jemand in Gefahr ist, dann sollen wir helfen. Gut, wie geht's weiter in der Geschichte? Lesen wir. Gehen wir zurück, Lukas 10. Und dann lesen wir die Verse 33 bis 35. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also hier sehen wir einen Samariter. Und auf seinem Weg hilft er diesem verwundeten Menschen. Er half ihm, obwohl er sich dadurch selber in Gefahr begab. Denn diese Strecke, in der er überfallen wurde, war ja eine gefährliche Strecke. Und es hätte ja sein können, dass die Räuber vielleicht noch in der Nähe waren und ihn vielleicht auch attackierten. Aber er nahm auch diese Gefahr auf sich, um diesem Menschen zu helfen. Und so behandelte er seine Wunden mit Öl und Wein und dann brachte er ihn sogar in eine Herberge und kümmerte sich die ganze Zeit um ihn, die Nacht durch. Und selbst am nächsten Morgen ließ er ihn nicht alleine, sondern er hinterließ ihm der Aufsicht des Wirtes. Und dann sagt er noch, wenn ich wiederkomme und du noch mehr ausgegeben hast für ihn, dann möchte ich dir das zurückzahlen. Wenn das nicht Nächstenliebe ist. Jetzt würden wir jetzt sagen, okay, dieses Gleichnis zeigt uns, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber. Das ist richtig. Aber dieses Gleichnis hat noch eine tiefere Bedeutung. Ich weiß nicht, ob euch vielleicht etwas aufgefallen ist, als ihr über das Verhalten des Samariters gelesen habt. Jesus gibt uns hier ein Bild von sich selber, im Bild des Samariters. Wir sehen hier nämlich, das, was der Samariter für diesen verwundeten Menschen getan hat, ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir etwas lesen, so sollten wir immer versuchen, Jesus als Zentrum zu sehen. Und auch in dieser Parabel, als ich das gesehen habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das stimmt, der Samariter hat das für diesen verwundeten Menschen getan, was Jesus für uns getan hat. Der verwundete Mensch hier steht für die gefallene Menschheit, die durch die Sünde ausgeraubt ist, die durch die Sünde verunstaltet ist. Und der Samariter hilft dieser Person auf seinem Weg. Und auch Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen, um uns sündigen Menschen zu helfen. Und so wie auch der Samariter bereit war, sich selber in Gefahr zu begeben, hat auch Jesus das getan, oder? Auch Jesus war bereit, sein ewiges Leben für uns aufs Spiel zu setzen, um uns zu helfen. Nicht nur sein irdisches, sondern sein ewiges Leben. Der Samariter kümmerte sich um die Wunden, das tut Jesus auch. Er kümmert sich auch um unsere Wunden. Wenn wir beten, dann verbindet er auch unsere Wunden und heilt uns. Und so wie auch der Samariter diesen verwundeten Menschen in eine Herberge brachte, ihm eine Zuflucht ermöglichte, so ermöglichte auch Jesus uns eine Zuflucht aus der Sünde durch seinen Tod am Kreuz. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, am nächsten Morgen, als der Samariter weggeht, lässt er ihn nicht alleine, sondern unter der Aufsicht des Wirtes. Als Jesus in den Himmel fuhr, was tat er? Ließ er uns hier alleine? Er gab uns den Tröster, der sich um uns kümmert, den Heiligen Geist. Und dann sagt er noch, in Vers 35, und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wenn ich wiederkomme. Das heißt, der Samariter würde wiederkommen. Und wir wissen, Jesus wird auch wiederkommen. Jesus wird wiederkommen und dann werden all die Leiden oder das, was wir hier erfahren mussten, das wird uns Jesus bezahlen. Wir können ja auch lesen in Römer 8, Vers 18, auch eins meiner Lieblingsverse. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das heißt, egal wie sehr uns die Sünde hier auch verunstaltet hat, wenn wir im Himmel sein werden, werden wir dessen nicht mehr gedenken. Dann werden wir nicht sagen, oh nein, warum ist das passiert, oh nein. Sondern Jesus weiß genau, was gut für uns ist. Und als ich das erste Mal sah, ist mir nochmal bewusst geworden, man kann Verse in der Bibel noch so oft lesen und manchmal sieht man erst beim 100. Mal eine neue Sache, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Und deswegen wird es auch niemals langweilig, die Bibel zu lesen, oder wir werden niemals den Punkt erreichen, wo man sagen kann, so, jetzt weiß ich alles. Jetzt brauche ich nicht mehr lesen. Ganz und gar nicht. Und das finde ich auch anhand dieses Beispiels so schön. Gut, die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Wir lesen noch die letzten Verse, 36 bis 37. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also Jesus fragt hier den Gesetzesgelehrten eine weitere Frage. Wer ist denn jetzt nun der Nächste hier gewesen? Wer hat denn richtig gehandelt? Und was auch sehr interessant ist, wenn mich jemand das gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, der Samariter. Aber warum formulierte er das so kompliziert? Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Der Gesetzesgelehrte wollte nicht mal den Namen Samariter in den Mund nehmen. Deswegen formulierte er das so kompliziert, damit er nicht Samariter sagen musste und sich selber dadurch verschmutzte. Das ist wirklich traurig, wenn ich darüber nachdenke, was für ein Bild sie von seinem Nächsten hatten. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Wer ist denn unser Nächster? Das heißt, wenn wir jemanden sehen, der Hilfe braucht, der vielleicht leidet, dem es nicht gut geht, dann ist es unsere Aufgabe, dieser Person zu helfen und nicht einfach wegzuschauen und zu sagen, es geht mich nichts an. Durch dieses Gleichnis, durch diese Geschichte, ist die Frage, wer ist mein Nächster, für immer beantwortet worden. Mein Nächster ist jeder. Mein Nächster ist nicht nur meine Glaubensschwester oder mein Glaubensbruder oder meine Familie oder meine Freunde oder die Leute, die mir gerade sympathisch sind. Nein, sondern mein Nächster ist wirklich jeder. Jeder, der Hilfe benötigt. Es ist auch interessant, dass Jesus nicht gesagt hat, wer der Verwundete eigentlich war. Wir wissen nicht, ob es ein Samariter war, ob es ein Priester oder Levit war. Denn es ist egal. Jesus schaut nicht die Person an oder was für einen Beruf jemand hat oder was auch immer. Jede Person ist gleich viel wert. Die Frage ist, wie kann man das praktisch umsetzen? Vielleicht gibt es jemanden, wo ihr wisst, der ein geistliches Interesse hat und der zum Beispiel gerne Bibelstunden hätte. Vielleicht legt euch Gott ans Herz, dieser Person Bibelstunden zu geben. Oder vielleicht braucht jemand Hilfe beim Umzug. Oder vielleicht braucht jemand finanzielle Unterstützung oder einen Besuch. Meine Mutter zum Beispiel geht so einmal in der Woche Nachbarn besuchen, die schon etwas älter sind und auch demenzkrank sind. Also sie kann sich von dem Besuch natürlich nichts erhoffen, sich selber. Aber sie macht das einfach, weil Gott ihr das ans Herz gelegt hat, um diesen Menschen zu helfen, um für sie da zu sein. Und jedes Mal, wenn sie dort war, erzählt sie mir, wie schön sie es fand und welchen Frieden sie erlebt und welche Freude es ist, diesen Menschen zu helfen und für sie da zu sein, selbst wenn sie manche Dinge vergessen. Oder ich denke auch an die Zeit, als wir in Palau waren. In Palau gab es eine große Adventgemeinde und direkt neben der Gemeinde gab es ein Gefängnis. Und die Gemeinde hatte sich zur Gewohnheit gemacht, in einer kleinen Gruppe jeden Sabbatabend, jeden Sabbatnachmittag diese Gefangenen zu besuchen. Und so sind wir auch jeden Sabbatnachmittag in das Gefängnis reingegangen, haben den Menschen von Gott erzählt, wir haben zusammen gesungen und die Gefangenen waren total dabei und man hat gesehen, wie ihr Gesicht geleuchtet hat. Manchmal haben wir ihnen Essen gebracht, auch zu Weihnachten waren wir da, damit sie Weihnachten nicht alleine verbringen mussten. Und nur durch diese einfachen Besuche und diese praktische Nächstenliebe haben viele zu Jesus gefunden und haben sich auch taufen lassen. Und diese Erfahrung hat mir wirklich gezeigt, manchmal muss man nicht groß predigen, manchmal reicht es einfach, jemanden zu besuchen und für ihn da zu sein, mit ihm zu singen, was auch immer. Wir wissen nicht, was die Frucht daraus wird. Und das war wirklich eine wunderbare Erfahrung. Und auch Arno Kuhn, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, der sein Leben gelassen hat. Er wusste, was Jesus für ihn getan hatte. Er wusste, was seine Identität ist und er wusste, wie wichtig es ist, für andere Menschen da zu sein. Und das hat er praktisch ausgeübt. Was mich auch immer nachdenklich stimmt, ist, dass zu dem Zeitpunkt seine Kinder nicht gläubig waren, als das passiert ist. Aber nachdem er sein Leben verloren hat, sind seine Kinder auch gläubig geworden. Und die sind auch gute Freunde von mir. Ich bete jede Woche mit ihnen. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft. Und sie sind tiefgläubige Menschen, die sich für Gott einsetzen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht notwendig war, dass er starb, damit seine Kinder dadurch das ewige Leben haben. Wir wissen es nicht. Aber ich weiß, dass Arno Kuhn wusste, wer er war und wusste, seine Verantwortung auch nachzugehen. Die Frage ist, kennst du deine Verantwortung? Bist du bereit, deinen Egoismus zur Seite zu stellen? Bist du bereit, anderen Menschen zu helfen, wenn du siehst, dass sie leiden oder dass sie Hilfe benötigen, egal wer es ist? Ist dir bewusst, was Jesus für dich getan hat? Er hat so viel für dich getan, das kannst du keinem anderen Menschen tun, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen ist meine Frage, wenn du das nächste Mal einen Menschen begegnest, der deine Hilfe benötigt, egal wer oder wo, ist es dein Wille, diesem Menschen zu helfen, mit Gottes Gnade? Wenn es dein Wille ist, dann heb doch bitte deine Hand. Amen. Ich würde noch gerne beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du real bist. Und ich danke dir so sehr, dass egal was wir tun, dass wir mit all unseren Sünden zu dir kommen können und dass du für uns gestorben bist. Ich möchte dich auch gleichzeitig darum bitten, dass du uns hilfst, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter, indem wir anderen Menschen helfen, indem wir sehen, wo andere Menschen Hilfe benötigen. Indem wir nicht nur einem theoretischen Christentum nacheifern, sondern einem wirklich praktischen, einem, in dem wir Nächstenliebe praktizieren, Herr. Ich danke dir, dass du uns da helfen möchtest und ja, dass du uns überhaupt die Möglichkeit gibst, anderen Menschen von dir zu erzählen und dass du das nicht nur die Engel tun lässt, Herr. Danke, dass du auch bald wiederkommen wirst. Im Namen Jesu, Amen.